Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Silke Hane. Guten Tag. Es ist wie vor einem Jahr. Bei der Frage, welche Geschäfte öffnen und welche nicht, driften die Bundesländer wieder auseinander. Über den ab Montag zu erwartenden Flickenteppich gleich mehr. Außerdem, Corona lässt den Umsatz bei Puma bröckeln. Und wir erinnern an den verstorbenen Unternehmer Heinz-Hermann Thiele, unter anderem Lufthansa, Großaktionär. Die deutsche Wirtschaft ist zum Jahresende mehr gewachsen als zunächst geschätzt. Das ist unser erstes Thema. Und der Staat hat auch weniger Schulden gemacht. Das beides zeigen detaillierte Zahlen des Statistischen Bundesamtes heute. Die Politik aber schaut nach vorn. Die SPD stößt gleich die nächste Debatte an über künftige Schulden. Theo Gers mit den Einzelheiten.
Mehr Wachstum gleich weniger Schulden. Die deutsche Wirtschaft und in deren Schlepptau auch der Staat sind im letzten Jahr etwas besser durch die Rezession gekommen als befürchtet. Das Statistische Bundesamt korrigierte heute seine vorläufigen Zahlen vom Januar nach oben. Danach wuchs die deutsche Wirtschaft im vierten Quartal 2020 doch noch um 0,3%, was für das Gesamtjahr bedeutet, die Wirtschaft schrumpfte nicht um 5,0, sondern um 4,9%. Dennoch, dies war die zweitschärfste Rezession der Nachkriegszeit nach der Finanzkrise. Für Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sind die besseren Zahlen dennoch ein Signal der Zuversicht. Carsten Schneider, SPD, sieht es etwas nüchterner.
Es ist auch ein Ergebnis der Konjunkturstabilisierungsmaßnahmen auch gewesen, die wir gemacht haben.
Tatsächlich haben die Corona-Hilfen den Absturz gemildert, dafür aber die Staatsschulden in die Höhe getrieben. Allerdings kam es 2020 auch hier nicht ganz so schlimm. Über 158 Milliarden Euro hatten die Statistiker im Januar vorläufig errechnet. Nun sind es mit 139,6 Milliarden fast 19 Milliarden weniger. Heißt übersetzt in die Maastricht-Kriterien der EU, das Defizit lag bei 4,2% der Wirtschaftsleistung. Die Zahlen für das vergangene Jahr sind allerdings nur ein schwacher Trost, denn die Staatsfinanzen wurden auch deshalb geschont, weil Corona-Hilfen in Milliardenhöhe unter anderem wegen der verzögerten Auszahlungen erst in diesem Jahr abfließen und so das diesjährige Defizit in die Höhe treiben werden. Damit nicht genug. Die Kosten des zweiten Lockdowns schnellen derzeit so in die Höhe, dass Finanzminister Olaf Scholz in diesem Jahr noch mehr Schulden aufnehmen muss als bisher vorgesehen. Bisher kalkuliert er mit einer Neuverschuldung von 180 Milliarden Euro. Darin enthalten ist ein Puffer für unvorhersehbare Zusatzausgaben von 35 Milliarden. Diese Notreserve schmilzt gerade dahin. 10 Milliarden Euro kosten weitere Impfstoffe, rechnet der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion Carsten Schneider vor. Und jetzt kommen die Ausgaben für die Schnelltests. Stückpreis 18 Euro.
Herr Spahn kann bis heute nicht sagen, wie viel wir eigentlich für diese Tests brauchen, wie viel Geld. Also von diesen 18-Euro-Tests, 12 Euro Durchführung, 6 Euro Beschaffung, da komme ich mal locker, wenn ich das hochrechne auf die Bevölkerung, auf einen Milliardenbetrag pro Woche.
Das aber ist bislang im Haushalt nicht enthalten, zumindest nicht voll enthalten, sollten die Schnelltests über Monate fortgeführt werden. Die Konsequenz?
Dass man im Zweifel dann wahrscheinlich auch einen Nachtragshaushalt machen muss.
Auch in den Jahren danach werden die Finanznöte nicht kleiner. Für 2022 kündigte der CDU-Vorsitzende Armin Laschet deshalb heute bereits an, die Schuldenbremse noch einmal, also zum dritten Mal, auszusetzen. Diese Ausnahme werde sicher genutzt werden müssen, sagte Laschet der Stuttgarter Zeitung.
Theo Gers über Zahlen zum Wachstum der deutschen Wirtschaft und zu öffentlichen Schulden. Das überraschende Wachstum zum Jahresende, ein Thema, das wir jetzt noch vertiefen können. Wir schalten nach Frankfurt am Main in den Handelssaal der Deutschen Börse. Dort ist Claudia Werle zugeschaltet, unsere Reporterin. Frau Werle, wie kommen die Daten an der Börse heute an?
Ja, die werden natürlich diskutiert. Treiber von diesem Wirtschaftswachstum, das ist die Industrie, verwunderlich. Denn wohin man schaut, viele Industriebetriebe, viele Branchen befinden sich ja momentan in einem gewaltigen Umstrukturierungsprozess. Das kostet Kraft, das ist teuer, das muss auch irgendwie gehandelt werden. Kurz vor der Sendung habe ich mit Andreas Scheuerle von der DK Bank darüber gesprochen, woher denn die Stärke der Industrie kommt, wollte ich von ihm wissen. Hier ist seine Antwort.
Ja, aktuell muss man sagen, dominieren konjunkturelle Faktoren die strukturellen Herausforderungen, vor denen die Industrie ohne Frage steht. Es ist vor allem die Weltwirtschaft, die trotz der Pandemie richtig stark läuft. Und hier insbesondere scheinen es China und die USA zu sein. Zumindest berichten das die Unternehmen in den Umfragen. Aber das ist natürlich nur eine Momentaufnahme und auf längere Sicht gilt ein anderes.
Ist die Stärke der Industrie also kein Selbstläufer?
Nein, ein Selbstläufer ist sie nicht, denn der Komfortbereich, in dem sich die Industrie viele Jahre befand, der wird kleiner werden. Auf lange Sicht gibt es zahlreiche Herausforderungen. Beispielsweise ist China auf dem Weg zur Hightech-Nation und damit verändert sich der Wettbewerbsdruck für die deutschen Unternehmen. Sie müssen nicht nur mit günstigeren, sondern mit zunehmend qualitativ besseren Produkten konkurrieren. Der Klimawandel ist eine weitere Herausforderung. Wir erleben das ja heute schon in der Automobilindustrie, aber auch andere Branchen, Stahlerzeugung, Zementerzeugung und viele andere werden hier einige Herausforderungen zu meistern haben. Und schlussendlich die Digitalisierung, auch die wird das Gesicht der Industrie und auch die Wettbewerbsbedingungen verändern.
Wird vor diesem Hintergrund der Dienstleistungsbereich in Zukunft eine größere Bedeutung haben?
Ja, das ist aber eine ganz normale Entwicklung, diese Sektorverschiebung. Das haben wir schon seit Jahrhunderten erlebt. Zuerst war es die Landwirtschaft, die von der Industrie verdrängt wurde. Jetzt sind es die Dienstleister, die allmählich die Industrie als Nummer eins verdrängen. Und in vielen Ländern ist das ja schon lange der Fall. Die USA sind ja in diesem Prozess beispielsweise schon viel weiter als wir.
Wie müssen wir uns diesen stärker werdenden Dienstleistungsbereich denn vorstellen?
Na, der kann alle möglichen Gesichter annehmen. Zum einen ist da natürlich die alternde Gesellschaft, die neue Dienstleistungen notwendig macht, beispielsweise in der Pflege, im Gesundheitswesen und so weiter. Aber auch Softwareentwicklung, der Handel mit Daten statt mit Gütern, das sind alles Aspekte, die in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen.
Wie sind wir in diesem Bereich aufgestellt?
Naja, man muss sagen, wir hinken da sicherlich aktuell hinterher. Um das zu ändern, wäre es wahrscheinlich insbesondere wichtig, Startups zu fördern, die eben hier neue Märkte erschließen und vielleicht da, wo die Macht der großen Unternehmen, beispielsweise jenseits des Atlantiks, groß ist, da haben wir keine Chancen mitzumachen, aber in neuen Geschäftsfeldern ist das vielleicht dann möglich.
Welchen Part spielen wir als Verbraucher?
Was den Strukturwandel angeht, heißt das noch lange nicht, dass es weniger Arbeitsplätze gibt, aber es wird sicher andere Arbeitsplätze geben. Und in dieser Phase des Übergangs wird es mit Sicherheit Menschen geben, die ihren Job verlieren. Der Industriearbeiter von heute, der wird sicher nicht schnell zum Softwareentwickler von morgen. Und um diese Menschen muss sich dann die Gesellschaft kümmern. Das hilft letztlich dann auch der Konjunktur, dem privaten Konsum.
Und wird der private Konsum zunehmen?
Die Bedeutung des privaten Konsums wird zunehmen, insbesondere wenn man die Herausforderungen auch für die Weltwirtschaft sieht. Die Gefahr, dass es zu einer Regionalisierung kommt, die ist nicht von der Hand zu weisen. Stichwort ist hier zunehmender Protektionismus oder auch Rückverlagerung von Wertschöpfungsketten, zumindest immer in eine Heimatregion wie die Europäische Währungsunion, um Lieferketten sicherzustellen.
Sagt Andreas Scheuerle von der DK Bank.
Ja, Frau Werle, dann schauen wir jetzt noch auf die Aktienkurse. Wo steht denn heute nach der Schrumpfkur gestern der DAX?
Der kann wirklich zulegen, deutlich zulegen. Händler sehen das in Zusammenhang mit dem amerikanischen Notenbankchef Jerome Powell. Der hat nämlich gestern bei der Anhörung vor dem US-Kongress noch einmal deutlich gemacht, dass die konjunkturellen Erholung in den USA weiterhin uneinheitlich und noch längst nicht abgeschlossen sei. Es werde wirklich noch dauern, bevor die US-Notenbank erwägen werde, ihre Geldpolitik zu verändern. Sie wolle ja schließlich mit dazu beitragen, dass im Land wieder Vollbeschäftigung herrsche, dass die Menschen wieder einen Job gehört haben. Das gehört, anders als das bei der EZB der Fall ist, auch wirklich zu den Aufgaben der US-Notenbank. An den Börsen kommt das gut an, auch hier bei uns. Der DAX 0,7% im Plus, er steht jetzt bei 13.972.
Aber bei den Profiteuren der letzten Monate geht der Ausverkauf weiter.
Das ist richtig. Shop Apotheke, Scout24, der Essenslieferdienst Delivery Hero. Das sind alles Unternehmen, die in den vergangenen Monaten enorm davon profitiert haben, dass die meisten Menschen zu Hause bleiben mussten, dass sie keine Lust hatten, in die Apotheke zu gehen, aus Angst, sich zu infizieren, dass sie auch keine Lust hatten, selbst zu kochen, dass sie sich stattdessen ihr Essen lieber haben liefern lassen. Bei Delivery Hero klingelten deshalb die Kassen und das hat sich dann auch in Form von deutlich steigenden Aktienkursen wiedergespiegelt. Und wenn ich nun mal das Beispiel von Delivery Hero herausgreife, die Konkurrenz schläft ja nicht. Einige Restaurants gehen mittlerweile dazu über, solchen Lieferservice selbst anzubieten. Das bekommt dann Delivery Hero zu spüren. Und eines darf man halt auch nicht vergessen, die Börse ist keine Einbahnstraße. Und Anleger nutzen die Gelegenheit, Gewinne mitzunehmen. Das gilt übrigens auch für die Tech-Werte, die ja in der Vergangenheit, in den vergangenen Wochen sehr, sehr gut gelaufen sind. Aktien vom Essenslieferdienst Delivery Hero, um dieses eine konkrete Beispiel zu nennen, -2,7%.
Ganz ähnlich ist der Kochbox-Lieferant HelloFresh aufgestellt. Jetzt meldet das Handelsblatt, der könnte nächste Woche in den DAX aufsteigen. Kommt das gut an?
Das kommt gut an. Aktien von HelloFresh heute 1% im Plus. HelloFresh ist ja sowas wie ein Shootingstar hier an der Börse, ist seit gut 3 Jahren überhaupt erst an der Börse notiert. Jetzt ein Kandidat für den DAX in der kommenden Woche. Da wird die deutsche Börse turnusgemäß überprüfen, wer die Bedingungen für einen Verbleib in einem der großen Indizes noch erfüllt und wer den Platz räumen muss.
Und dann schauen wir noch auf den Euro, Staatsanleihen und Gold.
Der Euro 1,2170 $, die Umlaufrendite von -0,35% auf -0,36% gesunken und die Feinunze Gold kostet $1,809.08.
Danke, Claudia Werle, mit den Infos von der Börse. Öffnungsperspektive ist gerade ein Wort, das sehr häufig fällt. Vor allem die Wirtschaft fordert immer wieder Planungssicherheit und zumindest für einen Kleinteil des Handels gibt es ab Montag auch Öffnungen. Das haben mehrere Landesregierungen gestern angekündigt. Es läuft aber alles auf den berühmten föderalen Flickenteppich hinaus. Mischa Erhardt berichtet.
Der Föderalismus zeigt sich mal wieder von seiner bunten Seite. Mit dem frühlingshaften Wetter dürften mancherorts Blumenläden oder Gartencenter wieder öffnen. So kündigte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann gestern an, Gärtnereien, Gartenmärkte und Blumenläden wieder zu öffnen. Denn es handele sich schließlich um verderbliche Ware.
Deswegen macht es ja Hessen, Bayern und wir. Ich nehme an, dass Rheinland-Pfalz dem folgen wird, sodass wir keinen Blumentourismus an den Grenzregionen bekommen.
So Kretschmann in der Tagesschau. Insgesamt in 7 Bundesländern dürfen Blumenläden und Gartencenter wieder ihre Tore öffnen. Und in manchen von ihnen gilt das auch für Gartenabteilungen der Baumärkte. Auch Friseure sollen in vielen Bundesländern wie Baden-Württemberg ab dem 1. März wieder öffnen. Gleiches gilt für Bayern, wo darüber hinaus aber auch körpernahe Dienstleistungen wieder angeboten werden dürfen, also Fußpflege, Maniküre oder Gesichtspflege. In Berlin wiederum zeigt man sich verwundert über diese feingliedrigen Lockerungsübungen. Man stehe zwar zu schrittweisen Schulöffnungen und auch zu den Lockerungen für Friseure ab dem 1. März, man wundere sich aber darüber, dass wieder die einzelnen Länder unterschiedliche Ankündigungen machten. Ähnlich äußerte sich der IT-Verband Bitkom in Bezug auf die jeweils in den Ländern organisierten Impfungen und die Gesundheitsämter, deren Daten zur Pandemie flächendeckend noch immer nicht mit einem einheitlichen Softwaresystem zusammengebunden sind.
Die meisten haben noch ihre eigengestrickten Lösungen, die nicht wirklich sauber bundesweit zusammenzubringen sind. Und Corona ist ein globales Phänomen. Man kann das nicht an Landes- oder an Kreisgrenzen halt machen.
So Bitkom-Präsident Achim Berg. Timo Wollmershäuser vom IFO-Institut hält die unterschiedliche Geschwindigkeit der Öffnung bestimmter Bereiche oder Branchen der Wirtschaft für nachvollziehbar. Denn regionale Lockerungen hätten auch Vorteile.
Also wenn Inzidenzwerte gewisse Schwellenwerte unterschreiten, dann kann man gewisse Lockerungen vornehmen. Ich glaube, entscheidend wäre dabei eben, dass es planbar ist. Nicht, dass man weiß, woran man sich orientieren kann. Und das ist ja auch etwas, was derzeit auch fehlt. Nicht? Ich glaube, es ist nicht so sehr der Punkt, dass man bundeseinheitlich vorgeht, sondern so, dass man eigentlich überhaupt derzeit nicht weiß, wann man denn mit Lockerungen rechnen kann.
Der Konjunkturexperte hat ausgerechnet, dass durch die Schließungsmaßnahmen während dieses zweiten Lockdowns wöchentlich rund 1,5 Milliarden Euro an Wertschöpfung wegfallen. In besonders betroffenen Branchen dürften die Umsätze im ersten Quartal des Jahres um rund 20 Milliarden Euro niedriger ausfallen als im letzten Quartal vor der Krise. Vielleicht fällt dieser Betrag mit den bevorstehenden Öffnungen, zumindest in manchen Bundesländern, am Ende etwas kleiner aus. Hier die Übersicht zu behalten, dürfte aber nicht ganz einfach sein.
Der Beitrag von Mischa Erhardt. Mangelnde Planbarkeit in den kommenden Wochen, das macht auch den fränkischen Sportartikelhersteller Puma extrem vorsichtig. Was er auch zur Prognose sage, es sei falsch, so heute Puma-Chef Björn Gulden zum Ausblick. Zumindest wie 2020 gelaufen ist, lässt sich aber eindeutig bilanzieren. Dazu mehr von Michael Watzke.
Der Puma in Pumas Logo ist stets auf dem Sprung. Im letzten Jahr trat der Puma allerdings eher auf der Stelle. Manchmal sprang er sogar zurück. Natürlich wegen Corona, erklärt Puma-Chef Björn Gulden. Das zweite Quartal sei das schlechteste in der Firmengeschichte gewesen, mit einem Umsatzrückgang von 55%.
Q2, as you can see, had the lowest point at minus 55 in April. Was the worst quarter, I think, Michael, we have ever had.
Jetzt soll die Raubkatze aus Herzogenaurach wieder springen. Oder genauer, sie soll rennen. Rennpuma heißt das Motto, was ein bisschen an die Filmfigur Forrest Gump erinnert. Ab März sollen Pumas neue Schuhe mit Nitro-Schaum auf den Markt kommen. Denn, so Gulden, Corona habe weltweit einen Lauf- und Jogging-Boom befeuert.
We clearly see a running boom in the whole world. The pandemic has forced people to try to do more sport, and one of the sports that people have been doing more and more is running, walking.
Das Wort Running zog sich durch die gesamte Bilanzpressekonferenz des Puma-Chefs. In den vergangenen Jahren war die Sportartikelmarke eher eine Lifestyle-Brand geworden. Manche spotteten, aus der wilden Raubkatze sei ein zahmes Pussykätzchen geworden. Bei Accessoires und Apparel, also modischer Kleidung, war Puma stark. Bei Footwear allerdings, also Schuhen, fiel die Firma zurück. Jetzt will sich Puma wieder auf Sport konzentrieren. Für CEO Björn Gulden sind deshalb die sportlichen Großereignisse wichtig, die dieses Jahr stattfinden sollen oder auch nicht. Die Olympischen Spiele in Tokio und die Fußball-Europameisterschaft sollen Pumas Umsätze beflügeln. Bei den Aussichten für dieses Jahr bleibt Puma trotz guter Auftragslage nur vorsichtig optimistisch.
Wir haben ja die Vakzine und ergo ist die Richtung eine Verbesserung, aber wie stark hängt ja nur von der Pandemie aus. Wenn man das wegnehmen, dann bin ich 100% sicher, dass wir eine sehr, sehr starke Wachstum hätte.
Sorgen machen müsse man sich aber nicht, sagt Gulden. Das Unternehmen habe genug Cash, um durch die Corona-Krise zu kommen. Man habe im Krisenjahr 2020 keine Mitarbeiter entlassen und einen rasant steigenden Onlinehandel verzeichnet. Die staatlich gestützte Kreditlinie, die man sich geholt habe, brauche Puma eigentlich gar nicht.
Es ist auch so, dass wir nie die gebraucht haben. Also das heißt, wir haben die gezeichnet, hatten sie als eine Insurance Policy, haben auch Gebühren bezahlt für die Bereitstellung, aber haben das refinanziert. So, das heißt, es gibt keine KfW-Schulden, die wir jetzt haben.
Deshalb könne man auch eine Dividende zahlen. Mit 16 Cent zwar wenig, aber immerhin, sagt Gulden. Der Puma will also wieder rennen und springen. Die nächsten Monate werden zeigen, ob er wirklich eine Raubkatze oder nur ein Stubentiger ist.
Der Beitrag von Michael Watzke. Heinz-Hermann Thiele hat den Lkw- und Bahnzulieferer Knorr Bremse zum Erfolg geführt und zuletzt als Großaktionär der Lufthansa von sich reden gemacht. Jetzt ist der Unternehmer im Alter von 79 Jahren verstorben. Brigitte Scholtes erinnert.
Er gilt als eine der großen Unternehmerpersönlichkeiten Deutschlands. Sein Lebenswerk war Knorr Bremse. Bei dem damals noch mittelständischen Hersteller von Bremsen für große Nutzfahrzeuge und Eisenbahnen hatte Heinz-Hermann Thiele nach einem Jurastudium 1969 als Sachbearbeiter in der Patentabteilung angefangen. 10 Jahre später war er schon Vertriebschef und übernahm 1985 das Unternehmen, als das in einer tiefen Krise steckte. Was ihn antrieb, das erzählte er einmal in einem Gespräch mit der Alfred-Herrhausen-Gesellschaft der Deutschen Bank.
Es war wirklich mein fester Wille, etwas ganz Großes zu bewerkstelligen. Am Beispiel der Knorr-Bremse. Es ging mir gar nicht ums Geld. Es geht mir heute nicht ums Geld, sondern es ging mir um den Erfolg.
Heinz-Hermann Thiele wuchs nach dem Krieg in äußerst bescheidenen finanziellen Verhältnissen auf, wie es im Nachruf des Bremsenherstellers heißt. Knorr Bremse übernahm er auf Pump. Aus dem kriselnden Unternehmen machte der Jurist mit einem globalen Expansionskurs einen Weltmarktführer für Bremssysteme mit etwa 7 Milliarden Euro Umsatz und fast 30.000 Beschäftigten.
Es ist wirklich ein deutsches Leuchtturmunternehmen,
sagt Stefan Schöppner, Analyst der Commerzbank.
Und ich gehe davon aus, dass das weitergeht. Die Nachfolgeregelung wurde ja in gewisser Weise angestoßen mit dem Börsengang vor 2 Jahren bei Knorr. Das Management muss sich dann von dem alten Patriarchen freischwimmen. Und ich denke, das wird auch gelingen, auch wenn wir da in letzter Zeit viele Managementwechsel gesehen haben.
Denn Thiele, der jetzt kurz vor seinem 80. Geburtstag gestorben ist, war bis zuletzt im Unternehmen engagiert und mischte sich ein. Nach längerer Pause ließ er sich im vergangenen Sommer wieder in den Aufsichtsrat wählen. Er kaufte sich zudem mit einem großen Paket beim Bahntechnikhersteller Foslo ein, bei dem er auch kräftig mitregierte. Auch in seinem Unternehmen führte er ein hartes Regime. Die Mitarbeiter arbeiten 42 Stunden. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde der Patriarch, dessen Vermögen die Nachrichtenagentur Bloomberg auf zuletzt etwa 17 Milliarden Euro schätzt, wohl erst im vergangenen Jahr bekannt. Da stieg er in der Corona-Krise bei der Lufthansa ein, mit etwa 15%. Dieser Anteil von zuletzt gut 12,4% bleibt wohl zunächst in der Familie, doch ob die auch ein unternehmerisches Interesse an der Kranichlinie hat, daran hat Analyst Schöppner Zweifel.
Es war mehr das Vergnügen von Herrn Thiele privat. Könnte sein, dass die Erben sich da genauso engagieren wollen bei der Lufthansa. Herr Thiele fiel ja insbesondere in der Diskussion über die Staatshilfen im letzten Jahr auf oder eben nicht. Im zweiten Fall könnte man sich vorstellen, dass die Aktien perspektivisch verkauft werden.
Brigitte Scholtes über den Unternehmer Heinz-Hermann Thiele. Vor etwa einem Jahr tauchten in Europa die ersten Corona-Fälle auf und die Börsen gerieten in Panik. Ein Thema jetzt in unserer Wirtschaftspresseschau.
Die Süddeutsche Zeitung schreibt zum ersten Thema: Krisenmodus, Kurskollaps und Konjunkturkiller. Auf den Tag genau vor einem Jahr begannen die weltweiten Börsen ihren Kopfsprung in den Abgrund. Die Corona-Fälle in Norditalien sorgten bei den Anlegern für Angst und Schrecken. Was notorisch optimistische Börsenbeobachter über Wochen als harmlosen Schnupfen aus China abgekanzelt hatten, war auf einmal in Europa angekommen. Aus einem schwarzen Montag am Parkett sollte erst eine schwarze Woche werden, dann gar ein schwarzer Monat. Das anfängliche Minus von 4% beim deutschen Leitindex DAX weitete sich bis zum Tiefpunkt Mitte März auf rund 40% aus. Mit dem Coronavirus schien an der Börse das gelandet, was viele in der Finanzwelt einen schwarzen Schwan nennen. Ein unerwartetes Ereignis, das plötzlich seine Wirkmacht entfaltet wie ein Schwan seine Flügel. Doch mit dieser weit verbreiteten Analyse betrügen sich die Anleger selbst. Viele Sparer schätzen die Risiken von Kurscrashs systematisch falsch ein, wappnen sich mit den falschen Mitteln und ignorieren andere Risiken sträflich. Die Frankfurter Rundschau kritisiert die Wohnungspolitik der Bundesregierung und fordert mehr Anstrengungen. Viel zu bauen reicht nicht. Es geht auch darum, richtig zu bauen. Wichtiger als die Auszahlung eines Baukindergeldes wäre eine viel massivere Förderung des sozialen Wohnungsbaus. Statt einer Mietpreisbremse, die Studien zufolge oft wirkungslos bleibt, brauchte es mehr Milieuschutzsatzungen, die es Städten erlauben, von Luxussanierung bedrohte Gebäude zu kaufen und so einen weiteren Anstieg der Mieten zu verhindern. Der Bund müsste auch dafür viel Geld bereitstellen. Die Nürnberger Zeitung notiert: In den vergangenen 20 Jahren wurden Genehmigungsprozesse vereinfacht und Bauverfahren erheblich beschleunigt. Doch billiger wurde Bauen nicht, denn die Preise für Bauland stiegen erheblich. Kostentreiber sind auch aufwendige Dämmung, technische Vorschriften und Anspruchsdenken. Das hat alles seinen Sinn, aber es kostet. Im Streit über das Urheberrecht haben sich die australische Regierung und Facebook auf einen Kompromiss geeinigt. Dazu schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung: Klar ist auch, dass Facebook künftig zahlen muss für fremde Inhalte, mit denen es eine Menge Geld verdient, nicht nur bei den wackeren Australiern. Dort zeigen sich beide Seiten nun zufrieden, doch es könnte eine Freundschaft auf Zeit sein, denn die Machtprobe hat nicht nur in Australien eine Menge Porzellan zerschlagen und der Kampf um die Zähmung oder Zerschlagung der Tech-Giganten hat erst begonnen.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau und damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Hier im Deutschlandfunk folgen die Nachrichten und dann ab 14.10 Uhr Deutschland heute. Dann geht es hier um den Aufruhr im Erzbistum Köln angesichts des Missbrauchsskandals und um die Impfaffäre in Halle an der Saale. Ute Reckers ist dann am Mikrofon. Bis hierhin war es Silke Hane. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.